SRF 3.
Die UBS ist auf Erfolgskurs. Dank einer starken Vermögensverwaltung gab es über 1 Milliarde Gewinn im zweiten Quartal. Die Angriffe der türkischen Armee auf IS-Stellungen gehen weiter, aber auch Kurden in Nordsyrien sind offenbar unter Beschuss. In Frankreich hindern Bauern Lastwagen mit Agrarprodukten aus Spanien und Deutschland an der Weiterfahrt. Das Wetter heute und morgen oft sonnig im Jura und in den Voralpen gibt es einige dichtere Wolken. Am Mikrofon ist Daniel Hubacher. 1,2 Milliarden oder über 50% mehr als vor einem Jahr. Die UBS hat ein gutes zweites Quartal hinter sich. Die Analysten sind zufrieden. Die UBS scheint also einiges richtig gemacht zu haben. Das war nicht immer so. Noch vor 7 Jahren war die Bank kurz vor dem Untergang und der Staat musste zu Hilfe eilen. Das hatte Folgen. Der Staat verlangte von der Bank, krisenresistenter zu werden. Bei mir im Studio ist jetzt Jan Baumann von der Wirtschaftsredaktion. Jan Baumann, kann man aus diesem Quartalsergebnis herauslesen, ob sie es geworden ist, krisenresistenter?
Nun ja, die Bank ist auf jeden Fall bedeutend krisenfester geworden als damals. Sie könnte wohl einen Sturm an den Finanzmärkten und auch eine Krise in der Wirtschaft überstehen. Beim Kapital hat sich die Bank ein beachtliches Sicherheitspolster zugelegt, vor allem wenn man das gewichtet anschaut, also im Verhältnis zu den deutlich geringeren Risiken, die sie heute eingeht im Geschäft. Die UBS muss deshalb auch sicher nicht das harte Eigenkapital extra noch einmal erhöhen, nur um die Anforderungen der Aufsicht ans Kapital zu erfüllen.
Heißt das, die Bank hat die Hausaufgaben gemacht und ist jetzt nicht mehr too big to fail, also zu groß, um unterzugehen?
Ich würde sagen, sie ist weiterhin daran, diese Hausaufgaben zu erledigen. Der Prozess ist noch nicht abgeschlossen. Also man kann aus Sicht des Steuerzahlers, aus Sicht des Staates, kann man noch nicht sagen, alles picobello, alles gut. Ich würde sagen, man muss weiter ein kritisches Auge haben auf diese Bank. Aber sie macht alles richtig, sie folgt einer klaren Strategie und sie tut eigentlich alles, was nötig ist, um Schritt für Schritt dieses Ziel zu erfüllen, nämlich wirklich nicht mehr too big to fail zu sein. Das heißt, eines Tages könnte dann also im Extremfall die UBS zusammenbrechen in einer Krise, ohne dass der Staat einspringen müsste. Aber noch sind wir sicher nicht so weit.
Aber dafür hat sie sich ja auch organisatorisch neu aufgestellt, damit das eben auch nicht passieren kann. Wie genau?
Ja, sie hat eine Schweizer Tochter gebildet, ausgegliedert. Das Schweizer Geschäft ist jetzt separat geführt. Das heißt, im Notfall könnte dieses Schweizer Geschäft weitergeführt werden. Also auch wenn im Ausland, in den USA oder in Großbritannien oder in den USA, wenn alles zusammenbricht, dann wäre dieses Schweizer Geschäft überlebensfähig. Als nächstes kommt nun eine Servicegesellschaft dazu. Auch diese Servicegesellschaft soll letztlich die Aufrechterhaltung des Geschäfts garantieren oder erlauben. Und das wird jetzt als nächstes gemacht. Also da geht es weiter mit konkreten organisatorischen Schritten. Eben, die Hausaufgaben sind noch nicht ganz erledigt.
Noch nicht ganz erledigt, aber auf gutem Wege. Besten Dank. Das waren Informationen von Jan Baumann aus der Wirtschaftsredaktion. Und jetzt haben wir weitere Nachrichten. Kevin Gahannes.
Die syrische Kurdenmiliz meldet, die türkische Armee habe in Nordsyrien mehrere Stellungen der Miliz angegriffen. Dabei seien mindestens 4 Kämpfer getötet worden. Die türkische Regierung selbst hat den Angriff dementiert. Der eigene Militäreinsatz richte sich einzig gegen die Terrororganisation IS und gegen die verbotene kurdische Arbeiterpartei PKK. Die syrische Kurdenmiliz kämpft nahe der türkischen Grenze gegen die Islamisten des IS. Sie pflegt aber auch enge Verbindungen zur PKK. Französische Bauern haben in der Nacht mehrere Straßenverbindungen nach Deutschland und Spanien blockiert. Damit wollen die Bauern verhindern, dass Lastwagen mit billigeren Agrarprodukten aus den Nachbarländern nach Frankreich fahren. In Frankreich sind die Preise für Milch und Fleisch seit Anfang Jahr stark gesunken. Nach Schätzungen der Regierung steht jeder 10. französische Landwirtschaftsbetrieb am Rande des Bankrotts. Chinesische Aktien haben innerhalb eines Tages stark an Wert verloren. Der wichtigste Aktienindex der Börse in Shanghai sank um über 8%. Das ist der stärkste Einbruch seit 8 Jahren. Der größte Billigflieger Europas, die irische Ryanair, vermeldet mehr Passagiere, mehr Gewinn und mehr Umsatz. Ryanair erwirtschaftete von April bis Ende Juni einen Gewinn von 245 Millionen Euro. Das ist ein Viertel mehr als im Vorjahresquartal. Die Firma versprach für die zweite Jahreshälfte weitere Preissenkungen bei den Flugtickets. Teva, der weltgrößte Hersteller von Generika-Medikamenten, will den Generika-Bereich des US-Pharmakonzerns Allergan übernehmen, für mehr als 40 Milliarden Dollar. Der Abschluss werde für Anfang 2016 erwartet, teilte das Unternehmen mit. Damit zu den aktuellen Börsendaten von SIX Financial Information. Der Swiss Market Index liegt bei 9.242 Punkten, das ist ein Minus von 0,9%. Der Euro wird zu 1,0581 gehandelt und der Dollar zu 95,56 Rappen. Das Wetter. Heute und morgen scheint oft die Sonne. Nur im Jura sowie entlang der Voralpen hat es zeitweise dichtere Wolken. Im Norden gibt es mit mäßigem Westwind um 23 Grad. Die Temperatur im Süden 29 Grad.
Info 3 Mittag.
Es war ein kriegerisches Wochenende in Nordirak und in Syrien. Die türkische Luftwaffe fliegt Angriff um Angriff gegen die IS-Terrormiliz in Syrien, aber auch gegen Stellungen der kurdischen PKK im Nordirak. Damit riskiert die Führung in Ankara ein Ende des Friedensprozesses mit den Kurden im eigenen Land, fragt sich, was Präsident Erdogan wirklich im Schilde führt. Irene Meyer.
Er sagt Terror, er meint die Kurden und er denkt an Neuwahlen. Auf diese Kurzformel reduzieren Oppositionelle, Kurden und kritische Medien in der Türkei die Strategie von Präsident Erdogan. Er gebe vor, er bekämpfe die IS-Terrormiliz in Syrien entschlossen, lenke damit aber nur davon ab, dass es ihm um die kurdische Arbeiterpartei PKK gehe. Tatsächlich sind die türkischen Angriffe auf die PKK-Stellungen im Nordirak ungleich härter und verheerender als die Schläge gegen den IS in Syrien. Dort zeigen sich die Dschihadisten des sogenannten Islamischen Staates völlig unbeeindruckt. Sie verkünden, die Luftschläge der Türken hätten bislang kaum Schaden angerichtet. Mehrere Raketen sollen auf freier Fläche eingeschlagen sein. Die Türkei führt Krieg gegen die Feinde des IS, gegen die Kurden. Auch im Landesinnern. 600 Terrorverdächtige habe man bisher festgenommen bei Razzien in mehreren Städten, sagt die türkische Regierung. Unter den Verhafteten sind einige wichtige IS-Führer, aber es sind, so belegen Namenslisten der Opposition, sehr viele Kurden darunter, die der demokratischen Partei HDP angehören, viele Aktivisten, viele Linke und Oppositionelle. Das macht deutlich, es sind hauptsächlich innenpolitische Gründe, die Präsident Erdogan dazu bewegen, jetzt wieder den Kampf gegen die Kurden zu führen und das Ende des türkisch-kurdischen Friedensprozesses in Kauf zu nehmen. Die Kurden sind zu stark geworden und mit der demokratischen Partei HDP haben sie bei den Parlamentswahlen im Juni eine gewichtige Stimme bekommen im Parlament. Diese HDP wird nun geschwächt durch Erdogans Strategie. Aber auch die kurdische PKK fällt ihr in den Rücken mit ihren Anschlägen auf Polizisten und Soldaten. In diesem vergifteten innenpolitischen Klima ist die Bildung einer Koalitionsregierung fast unvorstellbar geworden. Erdogans Rechnung scheint aufzugehen. Er will Neuwahlen im Herbst in der Hoffnung, dass die AKP dann wieder die absolute Mehrheit erhält, allein regieren kann und die Kurden wieder aus dem Parlament ausziehen müssen. In der Zwischenzeit amtiert eine Regierung, die am 7. Juni abgewählt wurde, und sie fällt wichtige Entscheidungen für das Land. So hat sie in einem bisher geheimen Deal mit der amerikanischen Regierung offenbar die Einrichtung einer sogenannten Pufferzone im Norden Syriens beschlossen, ein Projekt, das Erdogan schon lange verfolgt, als Teil seiner Politik gegen den syrischen Machthaber Assad. Offiziell heißt es, diese Zone solle die IS-Terroristen von der Türkei fernhalten. Die Kurden glauben dies nicht. Sie fürchten vielmehr, dass damit ihre autonomen Gebiete im Norden Syriens aufgelöst werden sollen.
Info 3 Mittag.
Filz, Bälle, Küppli, Alpenidylle. So könnte man das Tennisturnier von Gstaad in etwa beschreiben. Und dieses Jahr strecken sich die Tenniscracks zum 100. Mal nach den Bällen im Berner Oberland. Unser Tennisexperte Bernhard Scher blickt auf diese 100 Jahre zurück.
Das Tennisturnier von Gstaad war seit jeher bei den Spielern beliebt. Reihenweise kamen sie ins Sahneland. Die Topstars wie Rod Laver, Stefan Edberg, Boris Becker und Roger Federer. Und alle waren sie stets begeistert vom Aufenthalt. Der fünffache Rekordsieger Roy Emerson spricht von der einmaligen Kulisse und der tollen Gastfreundschaft.
Unique, like Wimbledon, you know, has a lot of character. I just happen to love the beauty, the countryside. The Stade is like nowhere else in the world. It's so beautiful.
Auch rein spielerisch war das Turnier seit jeher eine besondere Herausforderung. Tennis auf 1050 Meter über Meer gibt es sonst nirgends auf der Welt. Aber nicht nur die Spieler, auch die jährlich 40.000 Zuschauer und insbesondere der Jet-Set haben dem Turnier stets die Referenz erwiesen. Jimmy Carter, Präsident der Vereinigten Staaten, Kofi Annan, UNO-Generalsekretär, die Filmgrößen Liz Taylor und Richard Burton sind ein paar Beispiele. Laut dem langjährigen Gemeindepräsidenten von Sahnen, Aldo Kropf, werden im Sahneland pro Turnier 7 Millionen Franken umgesetzt. Für die lokale Wirtschaft überaus interessant. Wichtig ist das Turnier aber auch für den Schweizerischen Tennisverband. Er ist maßgeblich dafür verantwortlich, dass das Turnier vor 9 Jahren nicht ins Ausland verkauft wurde. Die Verwaltungsratspräsidentin der Swiss Open Gstaad AG, Ruth Wipfli-Steinecker, präzisiert:
Der Verband kann insofern profitieren, dass wir hier eine Plattform haben, auch für unsere Junioren. Wir können Wildcards geben, wir können da mitbestimmen und wir sind natürlich auch zu 50% Eigentümer, also wir haben auch eine gewisse finanzielle Einkünfte dieses Turnieres.
Trotzdem ist nicht alles Gold, was glänzt. Der ehemalige Bundesrat Adolf Ogi spricht Klartext.
Die Situation ist, dass man nach Wimbledon einfach nicht gerne wieder auf Sand spielt. Das ist ein Problem. Vielleicht muss man auch einmal Gedanken machen, auf Hartbelag gehen, muss man auf Rasen gehen. Also all solche Ideen. Man muss vor nichts zurückschrecken.
Tatsächlich darf das Turnier auch in seinem zweiten Jahrhundert nicht zurücklehnen. Die Konkurrenz ist in Zukunft grösser denn je. Finden doch ab 2016 in derselben Woche wie Gstaad auch die lukrativen Turniere von Hamburg, Bastad und Umag statt.
Das war Info 3 News und Hintergründe. Online gibt's uns unter srf.ch/news. Im Studio heute Pascal Schmitz und Daniel Hubacher.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.